Viele Monde sind ins Land gestrichen seit dem letzten Nerd Factory Podcast, aber es ist wieder soweit, wir haben wieder eine neue Folge und nichts wäre passender als beim letzten Podcast im April, wo wir über D&D gesprochen haben, nun erneut über D&D zu sprechen und zwar über ein ganz spezielles Projekt, was ich die letzten Monate begleitet habe, wo ich mit Teil von war und zwar Imperium Arcanum, unseren neuen D&D-Channel, wo ich die Rolle des Rangers Osbert Way spiele und sehr viel Spaß dabei habe und schon einige Zuschauer von Nerd Factory mit dahin rübergegangen sind. Und heute möchte ich mal einen Podcast nur um das Thema Imperium Arcanum machen. Und wer wäre besser dafür als der Game Master von Quest höchstpersönlich, Simon?
Hi, ich weiß nicht, wer besser dafür geeignet wäre, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ich freue mich trotzdem, dass du mich eingeladen hast und mit dir jetzt über das Thema reden zu können.
Die anderen konnten nicht.
Oh Mann. Okay.
Nein,
ich kenne das Spiel schon.
Ich habe nur dich gefragt, tatsächlich.
Oha.
Ja, ja. Genau, und so, da müssen wir schon schneiden. Nur um das für die Zuhörer noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was so jetzt hier eigentlich schon wieder los ist. Ihr wisst es ja, wie es bei Nerd Factory war mit den Podcasts. Ist immer mal so ein On-Off-Ding gewesen. Das liegt tatsächlich gar nicht daran, ich habe Simon auch gerade schon erzählt, das liegt gar nicht daran, dass ich es zeitlich nicht geschafft hätte oder es zu viel Aufwand wäre, einen Podcast zu schneiden und hochzuladen. Ich habe es schlichtweg einfach wöchentlich vergessen. Jetzt habe ich
passiert
mir...
Passiert so, ne? Also ja. Wirklich, ne? Also wenn man sich so ein Projekt vornimmt, so, ach, schon wieder 3 Wochen nicht dran gearbeitet, hoppla.
Ja, das ist halt auch so ein Ding bei, vor allem seitdem ich selbstständig bin, es ist halt so, ich muss mich teilweise dran erinnern, welcher Wochentag ist und dass an diesen Wochentagen normalerweise Videos kommen. Bestes Beispiel ist, gestern hätte eigentlich Video kommen müssen und dann war es auf einmal so 19 Uhr und ich dachte, oh, warte, hups, das habe ich jetzt gar nicht geschnitten, Mist. Und,
das heißt, Es ist gestern kein Video von dir gekommen.
Genau, und heute auch nicht. Heute auch nicht, weil ich es auch die ganze Zeit aufgeschoben habe und jetzt ist es schon wieder, ich habe dann vergessen, dass wir eigentlich den Podcast aufnehmen wollten und jetzt nehmen wir halt den Podcast auf. Das heißt, das Video kommt dann morgen. Für die Zuhörer ist es jetzt auch komplett irrelevant, weil für die ist das Video auch schon längst gekommen, denn dieser Podcast erscheint bis auf für die Patrons und die Kanalmitglieder, die kriegen das nämlich eine Woche früher. Erscheint der jetzt immer am 1. oder am 15., weil ich dachte, komm, wenn ich wöchentlich nicht dran denke, vielleicht denke ich 2-wöchentlich dran. Und
aber du weißt, dass heute schon der 2. ist, ne?
Was? Okay. wer weiß. Vielleicht habe ich tatsächlich bis dahin vergessen, es online zu stellen. Mal schauen. Der Nerd Factory Podcast ist zurück und es wird so ablaufen, das hatte ich auch Anfang des Jahres schon mal angeteased, da ich jetzt niemanden konkret habe, mit dem ich jetzt konstant diesen Podcast wirklich machen kann, wöchentlich, wo das einfach zeitlich immer hinhaut. Es werden jedes Mal andere Gäste sein, manchmal sind es auch mehrere Folgen hintereinander der gleiche Gast, das auch, kann auch passieren. Und heute haben wir, wie gesagt, einmal den Game Master von Imperium Arcanum hier, der mir jetzt hoffentlich, das ist alles eigentlich nur ein Ploy, damit ich was über die Story herausfinde, was ich noch nicht weiß, dann Meta zu gamen in dieser Kampagne und einfach der Beste zu sein. Das ist eigentlich ich werde das auch nie hochladen hier, das ist alles nur eine Ruse. Genau, ansonsten nochmal ganz kurz hier angemerkt, wie gesagt, Patrons und Kanalmitglieder kriegen diese Podcasts eine Woche früher. Das heißt, wenn ihr noch nicht Patron oder Kanalmitglied seid, und das geht bei 99 Cent auf YouTube und 1 Euro auf Patreon, weil man da nicht 99 Cent machen kann, los! Und wenn ihr mich da supportet, könnt ihr diesen Podcast eine Woche früher immer schon hören und seid dann quasi, keine Ahnung, auf dem Schulhof oder am Wasserspender im Office, seid ihr quasi die am besten informiertesten. Über dieses Abenteuer, was wir hier miterleben.
Richtig genial. Also ehrlich gesagt würde ich sogar 2 Euro dafür bezahlen, um einer der ersten Leute zu sein, die darüber auf dem Schulhof oder am Wasserspender reden dürfen.
Du könntest sogar potenziell 5 oder 10 Euro noch da lassen. Das sind auch nämlich Optionen.
Ey, würde ich glatt machen, wenn ich nicht wüsste, was alles in dieser Folge bereits vorkommen würde.
Ja. Mensch, ja, Mensch. Weißt du ja gar nicht, vielleicht kitzle ich ja gleich noch ganz wild Sachen aus dir raus. Oder bringe dich auf Ideen, wer weiß.
Ich mache nebenbei auch mal besser ein Notizblatt auf, so ganz casual, ganz ohne verbindlich zu sein. Vielleicht kommen da ja noch ein paar Ideen, die da hin und her gespielt werden.
Ja, das ist ja auch immer das Schöne an Dungeons & Dragons. Obwohl, nicht unbedingt, aber für mich zumindest. Ich habe ja auch schon ein bisschen Game Mastery betrieben im Pen-and-Paper-Universum und auch mit Dungeons & Dragons inzwischen. Das hat sich geändert tatsächlich seit dem letzten Podcast, den wir gemacht haben. Da hatte ich noch quasi keine Ahnung von D&D als System, weil es so wie so ein Behemoth vor mir stand. Und ich dachte, Mathe, nein! Aber jetzt, ich würde sagen, ich bin schon ein bisschen besser, auch wenn ich trotzdem bei jedem Angriffswurf noch mal nachfragen muss, was ich jetzt draufrechnen muss. ja, aber genau, da können wir eigentlich schon mal anfangen. Wie bist du denn zu dem Thema gerade Dungeons & Dragons gekommen und was qualifiziert dich denn eigentlich dafür, der Game Master von unserer Kampagne zu sein?
Ja, also qualifiziert mich erstmal, glaube ich, nichts, außer dass ich halt verfügbar war und die richtigen Leute kenne. Aber meine Reise mit Dungeons & Dragons hat tatsächlich schon vor gut 20 Jahren oder ein bisschen länger, ich glaube vor 22 Jahren oder sowas, begonnen. Und zwar habe ich meine ersten Schritte in einem Diablo 2-Modul für Dungeons & Dragons gemacht. Ich glaube, das war damals noch das Regelwerk 3 oder 3.5, frag mich nicht. Und da habe ich halt mit ein, zwei Freunden immer einige Diablo-Abenteuer gespielt, unwissend, was es eigentlich überhaupt mit Dungeons & Dragons auf sich hatte. Dann folgte eigentlich so eine Pause, die 10, 15 Jahre ging. Und ich habe vor 6 Jahren angefangen mit einer anderen Gruppe, DSA, so das Schwarze Auge. Das ist so ein bisschen der deutsche Ableger von Dungeons & Dragons, der aber nicht die teure Lizenz bezahlen muss und halt auch noch mal deutlich komplexer ist, angefangen. Und es hat sich dann begeben, dass ich über die Arbeit mit einem Arbeitskollegen dann mich einmal über Dungeons & Dragons ausgetauscht hatte, der da in dem Thema sehr, sehr fit ist und sich das, ich glaube, während der Pandemie oder vielleicht sogar davor als Hobby angelegt hatte und schon Jahre Erfahrung mit Dungeons & Dragons als Game Master gesammelt hat. Und weil ich halt auch neue Sachen im Pen-and-Paper-Bereich ausprobieren wollte, also vorher habe ich sehr viel Call of Cthulhu jetzt in den letzten Jahren gespielt, bin ich so in das Thema reingestolpert. Und dieser Arbeitskollege ist tatsächlich Kai, unser lieber Elisar in Quest Imperium Arcanum, der den Druiden spielt. Eigentlich ist er nämlich auch mein Dungeon Master. Heute haben wir auch wieder eine Runde. Und normalerweise knechtet er meine Charaktere in den Abenteuern, die er sich dort ausdenkt.
Deswegen lässt du ihm immer so viel Damage machen, verstehe.
Ja, das ist eigentlich nur eine Rumschieberei so.
Ja. Es ist ganz lustig. Also einmal ist gerade in meinem Hirn ein Kurzschluss entstanden, als du meintest, der hat schon Jahre Erfahrung, hat sich das in der Pandemie als Hobby zugelegt. Da dachte ich so, das war doch erst. Naja, nee, die Pandemie ist auch schon Jahre her.
Ja,
der true. Anfang davon zumindest. Ja, krass. Also ich habe ja ähnlich tatsächlich Kontakt mit sowas immer wieder gehabt. Ich habe Sheets für das Schwarze Auge, als ich wirklich relativ jung war. Also ich muss unter 13 gewesen sein, auf jeden Fall. Irgendwas zwischen 8 und 13. Und da habe ich Character Sheets für das Schwarze Auge gehabt und habe die ausgefüllt. Und ich habe vorher sogar schon Kontakt mit Dungeons & Dragons gehabt, ohne zu wissen, dass es Dungeons & Dragons ist. Weil ich Neverwinter Nights sehr viel gespielt habe.
Ah ja. Natürlich, also ich glaube, das hat man auch einfach nicht auf dem Schirm, dass halt so Spiele wie Baldur's Gate oder halt Neverwinter Nights wirklich auf den Systemen basierten.
Ne? Das war der gleiche Freund, mit dem ich damals diese Sheets gemacht habe. Wir haben auch nur die Sheets gemacht, wir haben nie gespielt.
Das ist ja auch fast das Beste einfach, an keiner Paper eine Sheets auszufüllen.
Wir haben das damals gemacht und wir haben Neverwinter Nights 1 und 2 gespielt. Und sein Vater hat immer, der ist ein großer Gamer und der hat Baldur's Gate halt die ersten zwei Teile gespielt und war halt ein riesiger Fan davon und hat es auch immer wieder gespielt. Also es war noch so die Zeit, wo halt auch nicht so oft neue Spiele rausgekommen sind und der hat halt einfach bis in die späten 2000er Baldur's Gate 2 gespielt, so, obwohl das da schon seit 10 Jahren draußen war. Und dadurch hatte ich, glaube ich, so meinen ersten Kontakt und wusste aber nicht so richtig, dass das Dungeons & Dragons ist. Und dann immer mal wieder so sporadisch über Social Media hat man mal was gesehen und so. Das war noch bevor dieser ganze Hype war. Und dann haben die Rocket Beans, ich glaube 2014 oder 15, also die hatten ja vorher schon spitze Stifte und so, ne? Aber 14 oder 15 ging dann das Wikinger-Abenteuer von den Rocket Beans
Beards los. Ah ja, ich erinnere mich, ja, genau.
Ich weiß nicht, ob es 14 oder 15 war, ich glaube 15. Und da habe ich dann in meiner, als ich schon hier in Berlin dann gewohnt habe, da hatte ich in meiner WG ein richtig großes Wohnzimmer, was quasi ich auch mit angemietet, also primär angemietet habe. Ich hatte quasi zwei Zimmer in der WG. Und da hatte ich einen Beamer mit einem 4 Meter quasi, wie sagt man, Diagonale, 4 Meter Diagonale Beamerfläche im Wohnzimmer. Und ein paar Freunde meinten dann so, hey, da ist dieses Event-Ding, das geht so 3-4 Stunden, die spielen Pen and Paper und das ist mega lustig, weil die sind halt, das sind halt die Rocket Beans und die sind halt cool und sind halt lustig. Hast du Lust, das zu gucken? Weil du hast ja den Beamer und so und dann könnten wir uns da treffen und dann holen wir irgendwie eine Käseplatte und Schinken und sowas und machen so einen Wikingerabend quasi und gucken das. Und da habe ich das dann zum ersten Mal aktiv, glaube ich, so eine Runde Pen and Paper wirklich verfolgt. Davor habe ich nie, ich wusste, was das ist, aber ich habe das nie wirklich, habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und das war, ist ja ein ganz eigenes Regelwerk und so, ne? Wie heißt es? How to be a Hero oder so?
Ich glaube, How to be a Hero, genau. Ich glaube, das ist auch von Hauke maßgeblich mitentwickelt worden oder vorgegeben worden. Aber soweit ich weiß, hat auch die RBTV-Community daran gewerkelt.
Genau, ja, so. Die haben auch das rausgebracht, richtig. Das kannst du ja auch kaufen, ne?
Genau, ja.
Auch die, es gab ja, ich weiß nicht, ob die das immer noch verkaufen, aber es gab ja von Tears, glaube ich, auf jeden Fall.
Genau, davon so war auf jeden Fall irgendwann auch nochmal was im Verkauf. Ich weiß gar nicht, aber ob ich es jetzt bei, also ich habe mir letztens die Morton-Männer-Dinger nochmal angeschaut, die Dinger, die ich verpasst hatte. Also in, ich glaube, in Walpurgisnacht oder in der Seance Bizarre haben sie es, glaube ich, angepriesen. Okay. Aber ich habe mir das noch nicht besonders tief angeschaut, muss ich sagen.
Morton Manor habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Also da bin ich sehr weit hinterher. Ich habe irgendwann aufgehört, weil es sie haben dann so viele spitze Stifte-Folgen gebracht, dass ich irgendwann nicht mehr hinterhergekommen bin.
Ja, und auch die Zeit dazwischen ist ja wahnsinnig lang immer, ne? Also du wartest dann so teilweise 2-3 Jahre, dass irgendwas weitergeführt wird, so, ne? Ja. Sorry, da gucke ich jetzt nicht so oft rein, muss ich sagen.
Ich sollte nicht zu sehr lästern, ich bin am Montag bei den Rocket Beans.
Du kannst das ja einfach als konstruktives Feedback mal mitnehmen.
Genau, so. Ja. Ich sag das einfach bei Kino Plus. Ich merke das an. Übrigens, Regie.
Regie.
Was soll das? Aber ich, dadurch, also im Grunde sind die Rocket Beans dafür verantwortlich, dass ich mich ursprünglich schon ein bisschen mehr mit damit beschäftigt habe. Dann habe ich mir so Einsteigerabenteuer von dem Fantasy Flight Star Wars Pen and Paper geholt. Habe die mit Freunden so ein bisschen gespielt. Und dann wollte ich das eigentlich immer mal als Video machen. Und es hat aber, das erste Mal, als ich aufgenommen habe, ist alles schief gegangen, der Ton und das Bild und alles war kacke, deswegen haben wir es nie veröffentlicht. Und bei späteren Sachen war es dann so, dass ich dann so ein bisschen eingeschüchtert war davon, dass es alles kacke war und es deswegen nie weiter gemacht hat. Und dann, letztes Jahr haben wir angefangen, nochmal als Freundesgruppe wirklich ein langfristiges Abenteuer im Star Wars Pen & Paper zu spielen. Das jetzt ich vermutlich Anfang Dezember zu Ende bringen, auch die Kampagne.
Oh.
Ja. Und
kannst du schon spoilern? Weil theoretisch sollten die SpielerInnen das ja jetzt noch nicht hören können.
Doch, weil das ist erst am 9. und die Folge hier kommt am 1. Das heißt, ich kann noch nicht spoilern, was passiert.
Okay.
Das können wir aber vielleicht später noch mal. Wir können ja noch mal eine andere Dungeons & Dragons Folge vom Podcast machen, wo wir noch mal über sowas reden. Falls die Zuhörer das interessiert, ihr könnt das ja mal, keine Ahnung, man kann, glaube ich, über Spotify kommentieren. Geht das? Ist in der Kommentarspalte? Ich weiß es nicht. Schickt
ich
mir
kann
einen
mal
Brief.
Checken, aber ich glaube, eine Brieftaube reinschicken.
Ja, schickt mir einfach einen Fax am besten. Aber das habe ich halt angefangen und dann kam so der Dungeons & Dragons Film und ich habe so ein bisschen hier Vox Machina und sowas geguckt, das hatte ich ja im letzten Podcast schon mal ein bisschen mit, dann hatte ich richtig Bock, D&D auch zu spielen, aber es war halt so komplex oder es wirkte so komplex. Und dann bin ich so langsam, ich habe dann so das Regelwerk geändert von dem Fantasy Flight Star Wars Ding zu einem Star Wars D&D Klon. Und dann hat Ben mich gefragt, ob ich mit bei seinem Dungeons & Dragons Kanal mitmachen will als Spieler. Und da habe ich gesagt, ja, mach mal. Lass mal.
Ja, auf jeden Fall.
Und so sind wir dann auch zusammengekommen.
Ja, du bist auch tatsächlich etwas später dazu gejoint, sag ich jetzt mal. Ich glaube, du hattest auch noch andere Projekte am Start. Und bist, glaube ich, erst in den ersten beiden Sessions, bevor wir dann tatsächlich mit dem Film angefangen haben, dazu gestoßen, wenn ich mich nicht irre. Oder erst in der letzten Session sogar? Weiß es gerade gar nicht.
Die letzte vor dem Film war ich dabei erst, ja. Und dann, du denkst nur, dass es zwei Sessions waren, weil die erste, die wir aufgenommen haben, haben wir verworfen und mussten sie nochmal aufnehmen.
Stimmt, ja. Also die erste Session ist tatsächlich von mir verkackt worden damals. Ich habe, glaube ich, meinen Ton nicht angehabt. Oh, so war das, ja, genau.
Das war die zweite Folge.
Ja, richtig. Ganz original. Also ich kann jetzt hier ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so, ne? Ja, das genau. Werden wir vielleicht auch nochmal auf dem Kanal behandeln. Aber hier bekommt ihr es exklusiv auf Patreon zum 1.12. nur für 1 Euro schon exklusiv vorher.
Pass auf, auf Patreon sogar schon, am 24.11., also morgen.
What?
Ja, okay, ja.
Der ist ja frisch aus der Bäckerei.
Ja, ja, ja.
Wow, nicht schlecht. Dann bekommt ihr es sogar noch weit, weit vorher als irgendwelche anderen Leute. Ich lasse mir das auch gar nicht von Ben clearen, dass wir hier einfach hinter die Kulissen von unserem YouTube-Kanal blicken lassen. Aber in der ersten Fassung, die wir damals aufgenommen hatten, gab es tatsächlich sogar noch 5 Abenteurer. Und was die Leute halt nicht wissen, ist, dass Nick, unser jetziger Regieleiter, der in der Produktion die Kameras hin und her schaltet, auch ein Teil der Gruppe war und einen Schurken gespielt hat, den Alfonso de la Muerte.
Ja.
Das hat sich allerdings nicht so gut ausgegangen bei der Produktion, weil er im Spielen auch immer die Kameras hin und her schalten musste. Es war alles ein bisschen eng irgendwie. Die Gruppendynamik war auch, glaube ich, noch nicht ganz so polished, wie sie dann im Endprodukt war. Und dann haben wir trotzdem, glaube ich, die ersten beiden Folgen aufgenommen. Und in der zweiten Folge hatte ich einfach komplett vergessen, mein Mikrofon wieder anzumachen.
Ja.
Und da mussten wir alles nochmal von neu aufnehmen. Aber damit die Leute halt nicht wissen, was passiert und damit halt auch für die SpielerInnen ein gewisser Überraschungseffekt existiert, habe ich Details in der Geschichte einfach nochmal komplett umgeschmissen und abgeändert. Also es war auch in der ersten Fassung, wenn du dich damals zurückerinnerst an der Aufnahme, gar nicht so der Fall, dass der Turm, zu dem ihr kommt, von Goblins schon besetzt war.
Nicht nur das, das war sogar erst die zweite Folge. Damals hatten wir einen viel längeren Akt noch im Dorf.
Stimmt, ja.
Da haben wir uns noch richtig lange, da war Gary die Gans auch noch ein viel größeres Element. Das ist auch so das Ding, wo ich dachte, so, das ist eigentlich ganz lustig, weil Gary die Gans ist für uns halt so ein legendäres Tier. In der Abfolge der Folgen, die jetzt online gegangen sind, spielt diese Gans eigentlich kaum eine Rolle.
Ja, also ich glaube, Arwen hat einmal versucht, sie am Anfang zu finden.
Ja, und dann hast du gesagt, die ist weg.
Die ist weg, weil er auch Kacke gewürfelt hatte, weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, aber ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren, dass er in der allerersten Folge entweder eine Net 20 oder einen anderen richtig, richtig hohen Wurf hatte und dann war sie da halt natürlich zu sehen. Und sie ist dann in der ersten Fassung auch tatsächlich direkt in der Folge gestorben. Er hat nämlich versucht, sie einzufangen, hat sie dabei verjagt. Und sie ist dann vor einen Karren gelaufen und wurde überfahren.
Ja.
Und das ganze Dorf hat sich versammelt dann, um diese Gans zu beerdigen. Und diese Folge hatte dann auch einen ganz komischen Vibe, weil wir dann halt ein fettes Trauerelement einfach in den ersten 20 Minuten der Folge hatten, was eigentlich das ganze Abenteuer irgendwie nochmal angehalten hatte. So.
Das war auch sehr interessant, weil da hatte ich mir so ein bisschen, als wir das aufgenommen haben, hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht für so die Zuschauer an sich, weil wir hatten ja zwischendurch sogar überlegt, also es war ursprünglich so, nur um jetzt alle Zuhörer nochmal abzuholen, wir haben gesagt, okay, wir spielen vorher schon mal als Gruppe zusammen, um zu gucken, ob es funktioniert. Ob wir überhaupt eine Dynamik zusammen haben, ob das funktioniert oder ob wir da noch was umbauen müssen und so. Und deswegen spielen wir einfach mal, um uns auch kennenzulernen, weil ich ja noch niemanden kannte von euch. Außer halt Ben und Nick habe ich zweimal gesehen vorher. So. Dann haben wir halt so gesagt, okay, wir spielen vorher noch mal so 2-3 Runden einfach so und erstellen uns mal Figuren und spielen mit denen. Und das war sogar noch gar nicht so gedacht, dass wir diese Figuren dann auch in die Kampagne später mit übernehmen. Das war eigentlich nur so ein Testding. Und dann haben wir halt, hat ihr halt so Termine gemacht, aber ich konnte den ganzen Juni, war das, glaube ich, ich konnte da halt nicht.
Irgendwie Mai, Juni sind wir, genau, glaube ich, angefangen, ja.
Und da hatte ich halt so viel anderen Shit noch zu tun, dass ich halt keine Zeit dafür hatte. Und dann habt ihr gesagt, na gut, aber wir spielen einfach trotzdem schon mal zusammen und du kannst ja dann noch dazukommen und so. Und da war ich schon ein bisschen traurig, weil ich eigentlich auch von Anfang an so mit dabei sein wollte, aber es hat halt zeitlich einfach nicht hingehauen. Und dann hattet ihr schon, glaube ich, 2 Runden gespielt zusammen. Und dann kam ich erst in der dritten dazu. Und dann haben wir das aber
ich
so.
Ich glaube, es waren sogar schon 3 Runden, die wir gespielt haben.
Und dann war ich erst bei der vierten dabei, ja. Und dann war es aber so, wir haben das halt so, ich hatte bis dahin auch noch keinen Charakter und dann habe ich so gesagt, ich glaube, ich würde gerne einen Ranger spielen. Und nee, genau, ich meine, ich weiß noch nicht, wen ich spielen will, aber ich weiß, wie er heißt. Osbert Way. Und dann meintest du, er könnte ein Ranger in der Armee sein. Und dann haben wir das so zusammen erstellt, den Charakter.
Genau so war's.
Und Dicky hat dann auch noch gar nicht existiert.
Richtig.
Und am Abend um 22 Uhr, vor dem nächsten Tag, wo wir uns dann getroffen haben zum Spielen, wo ich das erste Mal mit dabei war, hast du mir noch einen Doc geschickt und meintest, ich möchte, dass Osbert so eine, oder wie findest du es, wenn Osbert so eine Art Noir-Detective-Typ ist und hier so einen Assistenten hat? Richard West. Dick West. Und da war auch noch geplant, dass Dickie eigentlich so ein Watson-Type-Character ist. Und eigentlich
genau,
etwas
so ein etwas
ernsterer.
Ja, genau. Ein ernsterer, vielleicht jetzt nicht auch so alt wie Dr. Watson, aber schon ein Typ, der halt immer hinter dir her dackelt und Sachen notiert und nicht so dieser aufgeregte Sidekick ist, der dann am Ende geworden ist.
Genau, der sollte eigentlich kein sympathischer Dussel sein, sondern eigentlich schon ein ernsterer, so ein. Also es ging eher so in die Richtung von so einem Presse, so ein Schreiberling halt, war eigentlich ursprünglich eher so das Ding, der halt so sozusagen den Roman rund um Osbert Way dann irgendwann rausbringt und um seine Detektivabenteuer. Und dann wurde es aber irgendwie eher so ein Jokery, also so ein Jokey-Comedy-Ding.
Genau, aber ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, weil irgendwie habe ich ihn nur so Erinnerungen. Also als ich ihn das erste Mal geschrieben habe, um dir ein paar Infos noch zu geben zur Welt, so, ne, um dich ein bisschen so in diese Welt reinzuwerfen, hatte ich halt noch diesen etwas Watson-artigen Charakter drin. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, auch in der Probesession nicht, ihn irgendwann mal auch so gespielt zu haben.
Ich glaube, das ist tatsächlich so entstanden in der Probesession. Und es war ja nur eine Runde, wo ich vor der Aufnahme mit dabei war, dass ich gesagt, dass ich quasi sehr dominant aufgetreten bin. Das war so mein Einlauf quasi in diese Runde, war, die haben sich alle gestritten, weil jemand getötet wurde nach einem riesen Besäufnis in diesem Dorf. Und die haben sich alle gegenseitig beschuldigt und dann war das wie so ein Gerichtsprozess, der in der Taverne stattgefunden hat. Und ich habe dann quasi so die Tür geöffnet und stand dann so heroisch als Silhouette im Türrahmen und hatte mir dann so eine Rede geschrieben. Da hatte Dickie noch gar nichts dazu gesagt, der war einfach nur dabei. Und dann hast du beschrieben, Dick ist da so dabei. Und dann habe ich uns vorgestellt und meinte so, mein Name ist Osbert Way. Und das hier ist mein Assistent. Und ich habe dich nicht Dick genannt, sondern Dickie. Und damit war es schon diese Verniedlichung automatisch. Und dann in unserer ersten Konversation habe ich direkt gesagt, ich gebe Dickie eine Ohrfeige.
Stimmt, er hieß auch gar nicht Dickie am Anfang, sondern Dick.
Kurz für Richard.
Stimmt. Ja.
Und ich glaube, in unserer ersten Konversation habe ich dann gesagt, ich schnips ihn so her und ich nehme ihn beim Kragen und gebe ihm eine Ohrfeige. Und ich habe automatisch dafür gesorgt, dass du so ein unterwürfiger Assistent wurdest.
Ich habe ihn auch tatsächlich damals Dick genannt an Anlehnung an Robin natürlich, der mit bürgerlichem Namen, bevor er Nightwing wurde, Dick Grayson hieß. Und dachte mir so, okay, wenn er so ein Sidekick ist, kann er auch Dick heißen.
Ja.
Und hab mich dann weiter, also ich weiß sogar noch, wie der gesamte Name entstanden ist. Also Dick ist natürlich die Kurzform von Richard. Der Nachname West ist entstanden, weil ich habe überlegt, so Batman, wie kann ich ihn nennen, dass diese Anspielung vielleicht jetzt nicht so super offensichtlich ist. Und dann habe ich an Adam West gedacht.
Yeah.
Und so kam dann, ich glaube, ich habe es auch noch nie irgendeinem Menschen erzählt, so kam dann Richard West zustande. Ja. Und ich finde, es hat auch einen schönen Klang. So.
Ja, Richard West. Aber ich glaube, es war gut, dass wir es so gemacht haben, ohne das zu planen, weil einfach unsere Dynamik halt so sich so entwickelt hat. Und es ist halt, er ist halt instant, oder dieses Duo ist halt instant, selbst unter uns als Gruppe zu so einem Favorite-Teil der Story geworden. Nur für die Leute, die ja nur während der Aufnahme und nicht danach dabei sind, immer wenn wir fertig sind, setzen wir uns nochmal zusammen und reden darüber, was halt so passiert ist und was wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen könnten und ob mal wieder jemand Arwen von Pondingen zu laut ins Mikrofon geschrien hat oder ob es irgendwie, ob wir Arwen und ich quasi zu sehr die Story an uns gerissen haben und die anderen nicht zu Wort gekommen sind und sowas. Und da ist eigentlich fast
jedes... Zu 90% ist da das Feedback auch ja.
Ja. Leider ja. Ich habe schon überlegt, ob es überhaupt eine gute Idee ist, dass wir direkt nebeneinander sitzen. Und wir sollten wahrscheinlich eher gegenüber voneinander sitzen, damit wir nicht dann auch noch so konspirieren direkt, weißt du?
Mhm.
Aber da war auch der Punkt dann, dass wir gesagt haben, Oder dass es jedes Mal eigentlich irgendwer sagt, es war wieder richtig cool mit Dicky und Osbert. Diese Konversation mit Dicky und Osbert war wieder lustig und das fand ich wieder schön, die Dynamik mit Dicky. So, das ist eigentlich in jeder Folge in der Nachbesprechung fällt dieser Satz.
Ja, und ich glaube auch, dass das starke Element ist halt auch die Improvisation. Ich denke, dass die besten Momente, die wir hier bisher hatten, also wir haben Stand jetzt 10 Folgen aufgenommen, die veröffentlicht werden, haben wir oft die Stellen identifiziert, wo Leute improvisiert haben, dass das halt das Stärkste war. Wie du auch auf dem Hügelriesen geritten bist, so, was ja eigentlich nur gelungen ist, weil du auch insane in dieser Situation gewürfelt hast, so. Die Sache mit den Schafen und Elisar in der einen Folge, die vom Riesen gezählt werden, das habe ich auch einfach on the spot so mir ausgedacht. Und die Interaktion mit Kai war da auch nicht geplant oder so. Das sind auf jeden Fall dann immer die Momente, die mir dann persönlich auch immer am meisten Spaß machen. Oder wenn ihr halt entweder Fallen von mir austanzt, ohne sie überhaupt gesehen zu haben, oder reinlauft. Das sind auch immer sehr schöne Momente.
Aber ich glaube, also ich weiß halt nicht, ich habe jetzt hier und da schon so ein paar Sachen mal gelesen oder gesehen, wo so Leute darüber reden, wie so ihr Prozess als Game Master ist, ne? Matt Mercer, Brandley Mulligan oder auch Hauke. Und ich habe immer so das Gefühl, dass so ein Punkt, den ich immer wieder mitbekomme, der für mich auch so ist, wenn ich Game Master bin, ich mag das viel mehr. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, eine Kampagne zu machen, die so gerailroadet ist, weißt du, wo du alles ausgeschrieben hast, was passiert. Ich kann das mir gar nicht vorstellen. Einmal, weil ich es einmal versucht hatte, nach so einem Einsteigerabenteuer und alle, mit denen ich gespielt habe, nicht ansatzweise in die Richtung gegangen sind, wie dieses Ausgangsabenteuer das wollte. Und ich also sowieso sofort improvisieren musste. Wirklich bei der ersten Interaktion, die hatten, es war ein Star-Wars-Abenteuer. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt hier. Es war ein Star-Wars-Abenteuer und meine zwei besten Freunde, die ich auch schon seit der Grundschulzeit und so kenne, haben da mitgespielt. Und im Heft stand halt so, ja, sie können jetzt hierzu sich entscheiden, ob sie zu einem Händler oder zu einem Schrottplatz gehen. Sie brauchen eine Antriebskupplung oder irgendwie sowas. Sie brauchen ein Bauteil für ein Raumschiff. Und sie können jetzt sich entscheiden, wo sie das kriegen. Du kannst sie dahin gehen lassen und dann können sie mit dem Schrotthändler verhandeln. So ein bisschen Episode 1 Star Wars mäßig, ne, dass du halt sagst, ah, nein, 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 das ist zu teuer. oder zu billig, ne. Oder du gehst halt richtig zu einem High-Class-Händler, aber das ist halt super teuer und dann können sie aber auch, dann gibt's da wieder die Branches, so sie können das halt versuchen runterzuhandeln, sie können versuchen, das zu stehlen mit so Sleight-of-Hand-Sachen und so. Und das haben wir gemacht und das Erste, was sie gemacht haben, ist, die sind nicht in den Technikladen gegangen, obwohl sie gerade die Mission hatten, dieses Bauteil zu finden, sind nicht in den Technikladen gegangen, sondern in einen Lebensmittelladen.
Hä, okay.
Das war das Erste, was sie gemacht haben. Gesagt, ah, da ist doch ein Laden. Und ich meine so, ja, da ist ein Laden. Auf der Karte stand halt, ich glaube, Lebensmittelladen oder irgendwie sowas oder Verpflegung, irgendwie so. Und dann so, ja, da ist ja ein Laden auf der Karte. Ja, dann möchte ich da, dann lass uns doch da hingehen. Und dann sind die halt da hingegangen. Also sie hatten halt wirklich am Anfang die erste Entscheidung, die sie treffen mussten, nachdem sie mussten kurz kämpfen aus der Kantina raus. So, das ist also das typische D&D-Ding. Sie treffen sich in einer Taverne,
Schrägstrich. Natürlich, Kantina. Also der absolute Klassiker.
Und dann da mussten sie kurz irgendwie gegen so ein paar Thugs kämpfen und sind dann raus. Und dann ging es halt so, okay, wo gehen wir jetzt hin? Und dann habe ich sie halt nochmal dran erinnert, naja, ihr solltet, der Barkeeper hat euch ja gerade gesagt, wenn ihr hier weg wollt von dem Planeten, müsst ihr mit das Schiff nehmen. Aber das Schiff im Hangar, das ist kaputt und das braucht dieses Teil. Und ihr habt ja jetzt hier die Karte, ihr könnt euch frei entscheiden, wo ihr hingehen wollt. Weil es waren halt auch nur so 4 Sachen eingezeichnet. Und dann gehen sie halt zum Lebensmittelladen, so zur Verpflegung, statt Sachen zu kaufen. Und dann habe ich ihnen als der Verkäufer halt gesagt, ich habe das noch ein bisschen getuned, habe gesagt, das ist ein Feinkostladen, um das noch ganz klar reinzuhämmern. So, hier gibt es keine Bauteile für Raumschiffe. und die wollten das einfach nicht, die haben einfach gesagt, der lügt doch.
Was? Okay, ich hätte jetzt eher erwartet so, dass sie sich erstmal schon mal eindecken mit Food, falls sie schon mal ein bisschen länger auf diesem Planeten gestrandet sind, aber dann einfach so.
Die waren davon überzeugt. Die waren davon überzeugt, dass es in diesem Laden, weil ich habe ihnen vorher eine Sache gesagt. Ich habe ihnen gesagt, ich versuche mich so sehr an dieses Heft zu halten, wie geht, weil ich will ja auch lernen, wie das geht. Aber wenn ihr eine coole Idee habt, die nicht da drin steht, aber ihr sagt zum Beispiel, hey, sehe ich irgendwo was liegen oder darf ich, kann ich mal gucken, ob hier irgendwas im Sand liegt. dann lasse ich euch würfeln und wenn ihr gut würfelt, dann findet ihr was. Und ich hatte mir schon so Items zurechtgelegt und sowas. Und ich meinte halt das auch generell, wenn ihr coole Ideen habt, die vielleicht ein bisschen was Spezielles sind, probiert es einfach und ich sage euch ja dann, könnt ihr machen oder könnt ihr nicht machen. So, einfach um die so ein bisschen abzuholen, das ist halt, ne, Theater of the Mind und man kann improvisieren. Und für die klang das aber wohl so, dass sie mich dazu zwingen können, Dinge zu machen, die nicht möglich sind. Also, das ist auch mehrmals in dem Ding noch passiert. Und das eine war eben, oder das erste war eben, dass sie einfach ein Raumschiff-Bauteil in einem Feinkostladen
haben wollten. Okay, das ist so dieses Syndrom von Spielern, die dann die Grenzen des Möglichen auch gerne schon mal austesten. Das ist dieses
Sandbox-Phänomen. Ich habe ihnen ja gesagt, sie sollen das machen. Aber ich habe das jetzt nicht in dem Sinne gedacht. Und dann war es halt so, dass ich habe ihnen halt eigentlich auch gesagt, ich sage euch dann, ob es geht oder nicht, aber sie wollten nicht akzeptieren, dass es nicht geht. Und dann meinten sie, okay, ich nehme meine Waffe. Ich ziehe meine Waffe und bedrohe den. Ich will, dass er mir das gibt.
Und ich so, okay, was soll er denn machen?
Dann wollten die den einfach umbringen. Und dann hat es halt auch dazu geführt, dass sie dann so einen versteckten Alarmknopf gedrückt haben. Es sind Sturmtruppen gekommen, der Wookie von den beiden, was übrigens auch toll war, weil der hat explizit auf seinem Sheet halt stehen gehabt, dass er kein Common spricht. Und hat das auch ausgespielt und gesagt, nee, ich habe eine App, das ist ein Wookiee-Voiceboard und ich drücke hier einfach Tasten. Also der hat halt wirklich die kompletten 3-4 Stunden, die wir gespielt haben oder so, hat er halt nicht mit den anderen geredet. Hat einfach nur die Wookiee-Geräusche gemacht und hat gestikuliert. Und die mussten dann halt playen, dass sie halt, der eine hat Wookiee verstanden, deswegen hat er ihm dann quasi zugeflüstert, was er macht, und die anderen hat es nicht verstanden.
Das finde ich grandios.
Das war auch wirklich lustig. Er hat dann auch so, weil es halt auch Lachen gab. Und immer wenn er was gemacht hat, was er persönlich lustig fand, hat er einfach das Lachding gedrückt und kam einfach nur so. Ja, aber das war so mein erster Eindruck von Pen and Paper. Und worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, ist, ich habe seitdem eigentlich immer so gespielt, dass ich mir explizit keine zu gerade Linie in Stories gebaut habe, sondern nur, das ist jetzt schwer zu beschreiben, nicht wie so Checkpoints, aber nicht wirklich. Also es ist jetzt zum Beispiel aktuell in der Kampagne, jetzt bevor wir das spielen mit den anderen Leuten, ist es halt so, die müssen, ihr einer Kumpane ist gefangen genommen worden, ist in einem Kerker gewesen, ist da aus dem Kerker ausgebrochen und die müssen jetzt den finden und müssen zu dem hin. Wie sie das machen, wie sie da hinkommen, habe ich überhaupt nicht geplant. So, ich habe so die, es gibt so die Möglichkeit zu sagen, sie laufen halt einfach hin, aber wenn sie jetzt halt, keine Ahnung, ne, ich habe dann irgendwelche Charaktere vorbereitet, die sie potenziell treffen könnten und wenn ich dann in dem Moment das Gefühl habe, jetzt könnten sie auf diese Person treffen, dann schmeiße ich den halt einfach schnell rein. Also es ist nicht so, dass ich quasi eine Weggabelung habe, wo es jetzt nach links geht's dahin, nach rechts geht's definitiv dahin. Also storytechnisch, es gibt natürlich eine Map, die klar ist, aber ne, oder auch anders, auf der Map, es gibt halt 3 Wege, um zu dem Kumpan von denen zu kommen. Und es ist jetzt nicht so, dass es auf dem rechten Weg treffen sie definitiv diesen Krämer, diesen reisenden Händler, sondern sie könnten den auch auf dem linken oder auf dem anderen Weg treffen, einfach wenn ich das Gefühl habe, das passt. Und ich finde das so krass, wenn ich dann höre, dass es halt so DMs gibt, die halt so super railroaden und ihre Geschichte halt super strikt in eine Richtung pushen, weil ich mir das gar nicht vorstellen könnte. Mhm. Das würde für mich so komplett auch die Energie aus diesem Spiel rausnehmen, weil ich halt das eigentlich cool finde, wenn die Spieler eigentlich fast schon too much machen. So, ja. Also wenn sie fast schon so zu sehr die Energie haben, nach vorne zu preschen. Das finde ich eigentlich gerade schön.
Ja, ist auf jeden Fall eine alte Weisheit. Egal wie krass du dich vorbereitest, dein ganzer Plan geht zunichte, sobald sie einmal auf Spieler treffen. Ne? Und
ja.
Ich glaube, das ist auch ein Learning oder etwas, was viele Anfänger halt auch in Anführungszeichen falsch machen, dass man viel zu viel plant. Ne? Also die ersten Sessions, die ich geplant habe, auch für meine Spielgruppe bei Call of Cthulhu, das war jetzt nicht so eine vorgefertigte Kampagne, da habe ich mir auch erst so ein Abenteuer angeguckt und dann habe ich darauf aufbauend auch selber mir Sachen überlegt und da habe ich wirklich Stunden um Stunden habe ich da reingeballert, so um halt zu schauen, dass ich denen auch ein cooles Abenteuer ermögliche, aber wie sich herausgestellt hat, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, es hat alles super funktioniert, wenn ich die Vorbereitung auf eine Stunde begrenzt habe, mir einfach nur überlegt habe, was kann passieren, vielleicht 1, 2, 3 Notizen gemacht, vielleicht ein Handout noch dazu und ab dafür, ne, und lass die Spieler und Spielerinnen alles andere selber herausfinden und machen, was darin vorkommen kann, so, ne, also Für unsere Session bereite ich schon einige Dinge vor, ne, wo ich mir sicher bin, dass wir da auch mal irgendwann hinkommen werden, einfach um dann auch vorbereitet zu sein, teilweise um mir auch selber dann die Welt weiterzubauen, weil die Welt ist natürlich noch nicht so erschaffen, wie sie, ja, also sie ist noch nicht fertig, sagen wir mal so. Ja. Sie ist nämlich auch gewachsen, also an dem Ding baue ich erst, seit wir auch spielen, ne? Und ja. Es ist, glaube ich, nicht das Beste, schon vorher die komplette Welt zu entwerfen, weil damit nimmt man A, auch viel Macht der Spieler raus, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Story zur Spielwelt hinzugeben können.
Ja.
Andererseits weißt du auch nie, ob sich dieser Aufwand gelohnt hat, ne? Und ich glaube, es ist wirklich am besten, dass man für ein paar Sessions vielleicht grob vorausplant, die Session selber je nach Regelwerk ein bisschen genauer vorausplant. Aber ich glaube, man muss nicht alles wirklich ins kleinste Detail runtergeschrieben haben. Das stört auch den Spielfluss, ne? Wenn genau, du ja. in der Kampagne sitzt und dann musst du jedes kleine Detail weitergucken, weil die Leute bloß nicht von deinem großen Masterplan abrücken dürfen. Aber das sagen auch halt Mercer oder Mulligan, die selber halt Jahrzehnte Erfahrung haben. Ja. Man muss sagen, das sind auch Schauspieler, ne? Also die Ansprüche sind da halt ganz andere das so, ne? Also diese Impro-Schauspieler, ja. so Brandon Lee Mulligan jedenfalls, ne, ist krasser Impro-Schauspieler und das merkt man halt auch an seinem Dungeon Master-Fähigkeiten.
Ich finde auch krass, und ich glaube, das ist auch so das Ding, warum zum Beispiel auch Dice Actors in Deutschland und auch eben ne, Critical Role und so, warum das so gut funktioniert, auch als Entertainment-Format ist, weil es halt Schauspieler sind, die deren mhm. Job das ist. Also ich meine, auch die Spieler bei Dimension 20 beispielsweise sind ja fast immer Leute, die halt auch Schauspielerfahrung haben und sich halt gerade in dieses Ding reinsetzen können. Und das ist auch so, wenn du so gerade diese großen D&D-Gruppen, die du halt, die man halt auch so kennt, so aus Amerika, wenn man sich das so anguckt, merkt man halt schnell, das sind entweder halt Leute, die generell Entertainer sind oder Schauspieler sind und das deswegen ist das halt so. Hat das nochmal so ein ganz anderes Feeling und vielleicht hat man dann manchmal, wenn man spielt, so das Gefühl, ah Mist, das ist ja gar nicht so, weil wenn du jetzt einfach nur mit deinen Freunden das machst, dann ist da vielleicht nicht jeder so, dass er halt so extrovertiert aus sich rausgeht und halt voll korrekt. In dieser Rolle verschwindet und da darf man dann halt aber auch nicht irgendwie das pushen. Ich habe halt zum Beispiel bei meiner Gruppe, Star Wars Gruppe, ist halt einer, der halt sehr unsicher ist zum Beispiel und der fragt dann halt doch noch, also der bleibt halt zum Beispiel auch nicht in Character, so der fragt halt konstant, eigentlich jedes Mal, wenn er dran ist, fragt er nochmal als er selbst quasi nach was und weiß nicht genau, was er machen soll und wie er das jetzt machen soll und ob das richtig ist und so. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Geduld haben, dass das nicht so ist, dass man diese epischen Unterhaltung, Streits und Diskussionen hat, die man da bei Critical Role teilweise sieht.
Genau, also das Ding hat ja auch einen Namen, ne? Also man nennt es den Mercer-Effekt, dass Leute halt ihre D&D-Gruppe an einem Tisch, die vollkommen privat ist, nicht gefilmt wird und auch keine anderen Leute unterhalten soll, nicht den Ansprüchen gerecht wird, die halt ein Format hat, was wirklich literally ein Millionenpublikum weltweit anspricht, ne? Mit hochbezahlten oder mittlerweile relativ gut bezahlten Schauspielern, ne? Also die ja alle auch krasse Voice-Actor-Erfahrung halt haben. Und ich glaube, es ist für viele vielleicht auch befreiend, sich davon loszumachen und einfach sich zu sagen oder sich bewusst zu machen eher, ich verbringe jetzt eine coole Zeit mit meinen Freunden und betreibe etwas Eskapismus und tauche einfach in diese andere Welt ein und lasse mich auch darauf ein. Und was andere Leute machen, kann ich mir selber auch anschauen. Aber daran messe ich nicht den Erfolg oder den Spaß, den ich in meiner eigenen Runde habe. So, ne?
Ich habe sogar das Gefühl, dass, worauf ich jetzt auch so ein bisschen gestoßen bin, immer mal wieder, in verschiedenen Momenten und wo ich mich mit Leuten unterhalten habe, dass es vor allem sehr hinderlich ist für den Spaß, wenn man selbst zum Beispiel in einer Gruppe sitzt von Leuten, die jetzt, weißt du, du bist vielleicht jemand, der halt einen Abend vorher Dimension 20 oder Critical Role geguckt hat und dann bist du halt voll in Character und redest halt mit deinem Gegenüber voll in Character, aber die Person ist halt gar nicht so drauf, so. Und dann kriegst du nicht dieses Feedback, was du gerne haben würdest, so dieses super Role-Playing-Ding. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wo sich, wo man auch so ein bisschen natürlich auch abwägen muss, wenn man sowas gerne haben möchte, muss man halt vielleicht ein bisschen länger suchen, ein bisschen mehr andere Leute mal anfragen oder keine Ahnung, also ich persönlich kenne ja jetzt auch Leute, die Entertainer, Schauspieler oder was weiß ich sind, wo ich mir vorstellen könnte, mit denen wäre das halt schon eher so, aber man darf halt auch nicht das einfach nur irgendwie erwarten.
Ja, definitiv. Also es ist auch immer ein großes Experiment. Also es wird nicht jede Gruppe, in der du spielst, wird die Gruppe des Lebens für dich sein oder deine
Forever-Gruppe. Ja. Nachdem ich jetzt als Game Master jetzt, wie gesagt, etwas, fast 2 Jahre diese Star-Wars-Gruppe gespielt habe, eine Sache, die ich auf jeden Fall festgestellt habe, das, was ich erstmal nicht mehr so machen werde, ist eine Gruppe zusammenstellen für ein definitiv langfristiges Kampagnen-Ding. Ich glaube, ich werde immer erstmal eine Gruppe zusammensetzen und sagen, lass mal einen One-Shot spielen und einfach mal gucken, wie wir miteinander klarkommen. Und wenn ihr die Charaktere dann mit übernehmen möchtet und weiterspielen möchtet, dann können wir das machen. Wenn ihr neue machen würdet, ist auch okay. Oder wenn einer von euch dann keinen Bock mehr hat, ist auch okay. Weil ich hatte jetzt halt das Ding mit dieser Star-Wars-Gruppe, dass wir mit Quest haben jetzt fast schon mehr gespielt, als ich in den 2 Jahren mit der Gruppe gespielt habe. Einfach, weil es zeitlich ganz oft nicht passt.
Ja.
Und das ist halt super frustrierend, wenn man halt wirklich teilweise mal 3 Monate gar nicht spielt.
Ja, und dafür sind One-Shots halt auch ideal, weil meine allererste Call of Cthulhu-Runde, die tagt auch sehr, sehr unregelmäßig, weil die noch bei mir in der Heimat halt meistens behaftet sind. Und auch online klappt es nicht ganz so gut, weil die Terminkalender sich sehr stark unterscheiden mittlerweile. Und da spielen wir aktuell zwar auch noch eine zusammenhängende Geschichte, die ich glaube ich letztes Jahr oder so mit ihnen gestartet hatte. Und ich dachte, okay, das wird ein Ding von 2, 3 Sessions. Und jetzt nach 6 oder 7 Sessions sitzen wir immer noch an diesem Abenteuer. Und ich habe für mich einfach gedacht so, ich glaube, wenn man gerade so ein Turnus hat, ist es vielleicht besser, wenn man ihnen einen One-Shot anbietet. So, ne? Ja. Immer das neue Monster of the Week, was du in 1, 2 Sessions abfrühstücken kannst, weil die Hauptstoryline, die ich mir da ausgedacht habe, mit dem komplizierten Plot vielleicht noch, den sie aufdecken konnten und so, ne? Da ändert sich nach 3 Monaten, wenn wir wieder anfangen, keine Sau dran, so, ne? Und das ist dann auch ein bisschen schade. Also es macht immer noch Spaß beim Spielen, aber ich glaube, One-Shot ist für so Gruppen, die in unregelmäßigen Abständen tagen oder spielen, halt einfach die bessere Wahl.
Ich glaube, es ist auch so, wenn man so eine Freundesgruppe ist, und das ist ja jetzt immer mehr, wo keiner bisher gespielt hat oder einer mal irgendwo kurz mitgespielt hat. Es ist immer gut, wenn man am Anfang erstmal nur einen One-Shot macht.
Ja.
Und damit meine ich nicht mal irgendwie eine Session Zero und dann geht's weiter, sondern einfach zu sagen, hey, lass mal hier eine fertige Kampagne One-Shot spielen, die es halt schon gibt online, die man sich runterladen kann und dann hat jeder seine Sachen und so und ihr erstellt halt nur schnell mal einen Charakter. Ich glaube, das ist einfacher und besser als das, was ich halt jetzt gemacht habe. Und ich finde halt zum Beispiel schon, wo du es halt sagst, ich finde schon 2 Wochen, wir haben ja immer 2 Wochen zwischen den Aufnahmen, für gewöhnlich.
Ja.
Von Quest. Und ich vergesse so viel zwischen den Sachen. Ich bin auch sehr vergesslich, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich vergesse ganz oft wirklich so grundlegende Elemente von dem, was wir gemacht haben und wann wir es genau gemacht haben. Vor allem, wenn wir 2 Folgen hintereinander spielen und aufnehmen, weiß ich immer nicht mehr so genau, war das jetzt letztes Mal oder quasi vorletztes Mal?
Aber deswegen ist es ein Pen and Paper, weil im Idealfall solltest du dir aufschreiben, so was für deinen Charakter irgendwie wichtig ist und könntest vielleicht in diesem Department noch etwas nachbessern. Ja. Aber ich muss gestehen, ich weiß auch einige Dinge nicht. Ich habe jetzt noch mal Kai auch vorgestern gefragt über eine Sache, die Arwen gemacht hat, weil ich habe bei meiner Vorbereitung herausgefunden, dass ich die eigentlich falsch bewertet habe und nächste Mal noch ein bisschen zurückrudern muss an dieser Stelle. Mhm. Aber ich wusste es nicht mehr ganz genau und da hätten halt Notizen geholfen. Und wenn ihr halt ein bisschen Bock habt, euch intensiver damit zu befassen, schadet es nicht, einfach ganz, ganz kurze Notizen in euren Sessions zu machen, wenn ihr irgendwas Wichtiges da habt.
Das, und bevor jetzt das jemand sagen würde, aber Luke, es wird doch alles aufgezeichnet. Ja, aber es ist ja immer versetzt. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel tatsächlich nächste Woche schon auf wieder, als wir das gerade aufnehmen. also das hier gerade aufnehmen. Und das sind dann, sind das zwei Folgen am 28.?
Ja, eine? Wir werden genau. zwei Folgen versuchen aufzunehmen. Ist natürlich immer die Frage, weil es natürlich ja. ein Dienstag ist so, wie wir damit durchkommen, auch ja. mit Technikfragen und so. Und an dem darauffolgenden Sonntag nehmen wir ja schon wieder auf, tatsächlich. Und
auch wieder zwei Folgen,
zwar auch das Weihnachtsspecial. Genau, ja, das sagenumwobene Weihnachtsspecial, von dem die Leute hier wahrscheinlich das allererste Mal hören werden.
Ja.
Und ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Stuff, der da passiert und den man sich da auch merken muss.
So. Genau. Und halt, ich kann nicht einfach dann hingehen und sagen, ich meine, klar, ich kann die Rohaufnahme angucken, aber ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich gucke jetzt schnell die neueste Folge, dann weiß ich jetzt kurz vor der Aufnahme, was passiert ist, weil es ist halt jetzt, ich glaube, was kam jetzt als letztes raus?
Folge 9 war das, wo ihr auf dem Weg nach Gratewohl seid und euch entscheidet, durch den Wald zu gehen, als es anfängt zu regnen.
Ach krass, das heißt, die nächste Folge, die jetzt rauskommt diese Woche, ist die letzte, die wir aufgenommen haben tatsächlich.
Korrekt, ja. Also der Post-Production-Schedule für die nächste Folge ist tatsächlich ein bisschen sehr wild, weil wir haben sonst immer eigentlich ein Schedule von mindestens einer Woche, die wir für Post-Production ja. beanschlagen. Aber für die nächste Folge, also für Folge 11, wird es tatsächlich nur ein paar Tage sein. Ja, ja, das wird echt ein...
Da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen.
Ja, ich glaube, Ben muss sie schneiden. Also Ben muss sich da ein bisschen zusammenreißen. So.
Aber ja, also ich bin sehr gespannt, was wir jetzt machen. Da könnte ich es dann tatsächlich machen. Da könnte ich dann jetzt am Sonntag tatsächlich einfach die Folge gucken und weiß am Dienstag dann Bescheid.
Ja.
Ja, aber wo wir gerade schon darüber geredet haben, wir haben jetzt ganz viel allgemein darüber gesprochen. Aber ich finde halt zum Beispiel, gerade bei unserer Gruppe jetzt, du hast es vorhin auch schon gesagt, ich finde das cool, dass ich so das Gefühl habe, ich kann auch so ein bisschen mit, nicht entscheiden, aber mitlenken, wie zum Beispiel die Nordrische Armee funktioniert. Mhm. Indem ich halt so Andeutungen oder Vorschläge mache, ohne wirklich zu sagen, so ist das, ne, Simon? Sondern halt sage, naja, kann ich mich daran erinnern, dass ich sowas in meiner Ausbildung schon mal hatte. Mhm. Und so. Und dann erfindest du halt was in on the spot dazu.
On the spot. Auch wenn es irgendwie eklig und sehr menschenverachtend
sehr viel,
ist.
Ja. Sehr viel mit Anpinkeln.
Ja, habe ich auch schon selber bekommen. Also ich habe auch schon überlegt, ob wir einfach mal ein Quest Imperium Arcanum Bingo rausbringen mit Dingen wie Fäkalhumor, der vorkommt und von mir kommt, von Situationen, wo du Dicky nach dem nordrischen Protokoll fragst, wo Ben ankündigt, dass er gerade auf Metaebene etwas ankündigt. Oder. Also ich gucke ja jede Folge durch und mache ja auch Proofwatching dafür und einige Sachen, die wiederholen sich halt immer und ich glaube, das würde sich sehr, sehr gut dafür anbieten.
Das mit dem Protokoll mache ich halt wirklich auch absichtlich regelmäßig, einfach weil ich manchmal auch gerne, also manchmal mache ich es einfach, weil ich denke, vielleicht könnte das was bringen. Also zum Beispiel so mit dem mit der Base, dem Außenposten, dem nordischen Außenposten, den ich aufbauen will. Da dachte ich halt so, wenn es vielleicht biete ich das mal an, dass es sowas gibt, weil ne, es ist ja die Wildnis und Nordrin breitet sich aus als Armee. Darüber reden wir auch gleich noch. Und dann dachte ich, ich schlage halt vor, hey, vielleicht gibt es ja die Option, hier in diesem quasi gerade frei gewordenen Hügel-Höhlensystem-Ding, wo vorher ein Hügelriese war, einfach einen Außenposten aufzubauen, um halt einen Ort zu haben, wo man wieder zurückkommen kann, nachdem man diese Schlachten, die uns noch bevorstehen, geschlagen hat, ohne quer durchs Land reisen zu müssen, 40 Stunden lang. Und deswegen frage ich dann so, ja, wie ist denn das Protokoll? Aber ich finde es auch lustig zu sagen, wie ist denn das Protokoll bei jemand hat sich angepinkelt? Oder wie ist denn das Protokoll, wie geht man mit einer Hexe um? So, weil das ist für mich halt auch ein sehr wichtiger Part für Ost by the Way ist, und das hatten wir, ich glaube, das ist noch nie offiziell so gesagt worden, aber das ist auf jeden Fall ein Teil für mich des Charakters, was wir auch miteinander abgesprochen haben, ist, dass Ost by the Way eigentlich sehr regelkonform ist, aber
er liebt Ordnung, ja.
Genau, er liebt Ordnung, er liebt Gesetz und Regeln und sich daran halten, aber er biegt es auch nach seinem egomanischen Willen. Das heißt,
ja,
was wir versehentlich auch nie geplant eingeführt haben, ist, dass er auch so ein leichter Kleptomane ist und sich halt einfach alles reinlootet,
Was geht? Also ich habe das bisher gar nicht kleptomanisch wahrgenommen. So aus meiner Sicht als DM war das bisher, dass du das mit dem Konfiszieren ernst meintest.
Ja, ich meine es auch, ich meine es auch ernst, aber es, an manchen Punkten dachte ich schon so, ist eigentlich echt absurd. Also wenn du es so als D&D-Gruppe siehst, so, ah cool, wir haben Loot. Und dann kommt Osbert Way und sagt, ich bin der Militärmann auf meiner Mission, ich muss das jetzt alles konfiszieren, ihr bekommt gar nichts. Das, gebt mir mal das Gold und das Silber. Das fand ich sehr lustig, dass es bisher auch fast immer geklappt hat.
Was die Spieler ja einfach nicht wissen ist, sie könnten auch einfach Nein sagen, dich vom Gegenteil überzeugen oder dir mal richtig die Leviten lesen. Ne?
Ich hoffe, so Gefühl,
es hört sich keiner das an, nee, um sie um falsche Ideen zu bringen, aber es wäre total möglich halt.
Aber ich hab auch so das Gefühl, dass einfach Osbert Ways Autorität auch funktioniert. Also, es ist immer ganz lustig, weil ich setze mich immer so hin und sage dann dieses so, ihr seid nur Zivilisten, ich bin das Militär. Und die halten sich einfach dran. Also, ich habe immer so das Gefühl, dass selbst Ben als ja nicht mal jemand, der, also, ne, der ist ja nicht mal Staatsbürger Nordriens quasi,
dass selbst er sagt, vielleicht gerade deshalb, weil er ein bisschen Angst hat, dass er sonst irgendwie mit nordrischen
Glaubst du, Ben überlegt sich das? Ich weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Punkt ist. Ich glaube, Ben macht schon immer so diesen Gag, so, boah, ey, das geht mir so auf den Sack, dass er das macht, aber ich lasse es einfach mal zu. Ich finde das aber sehr lustig. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein passives Ding. Aber wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Nordrien und von Hügelriesen und was weiß ich. Lass uns doch mal, oder formulier doch mal ganz kurz für die Zuhörer so eine grobe Übersicht über diese Welt, die du da erschaffen hast. Ich meine, wir haben schon so in der ersten Folge von Quest so eine kleine Zusammenfassung, aber formulierst doch hier noch mal für so für meine Zuschauer und Zuhörer, wie funktioniert die Welt von Imperium Arcanum? Welchen Platz habe jetzt gerade ich als Osbert Way mit Dicky da drin oder wir beide quasi? Ja, wie funktioniert die Dynamik in dieser Welt?
Ja, ich versuche mich mal irgendwie so auszudrücken, dass das jetzt nicht super komplex rüberkommt und auch nicht sehr viele Leute abschreckt, die da einmal reinschauen wollen. Also wir befinden uns praktisch in einer Welt, die von mir erdacht wurde zum größten Teil. Also wir spielen nicht in einer der vielen schon existierenden Dungeons & Dragons Welten, auch wenn ich mich an sehr vielen Konzepten und Parallelwelten trotzdem bedient habe und bedienen werde, spielen wir halt in einer Welt, die von einem großen Bürgerkrieg gebeutelt wurde vor 20 Jahren. Und zwar hat dort ein Teil des Landes, nämlich Nordrien, sich vom Königreich Prestigien abgespaltet, weil es in diesem Land sehr starke Demokratiebestreben gab und auch einen starken Unmut gegenüber der Monarchie, die in Prestigien geherrscht hat, die nämlich sehr, sehr theokratisch regiert. Das bedeutet, dass dort die Kirche von Pelor, das ist praktisch so einer der Gottheiten, die es im D&D-Universum gibt, als einziger Gott auch in diesem Land anerkannt wird. Und es gibt dort auch Spannungen zwischen Menschen und den anderen Völkern, die diesem Land leben, die teilweise auch unterdrückt werden, marginalisiert werden. Und diese Demokratiebestreben in Nordrien haben halt dazu geführt, dass es einen großen Bürgerkrieg vor 20 Jahren gab, beziehungsweise vor 20 Jahren zu Ende gefunden wurde, geführt wurde, aus dem dann dieses Land Nordrien hervorging. Jetzt haben wir halt eine Abenteuergruppe, die am Grenzland oder im Grenzland ihr Unwesen treibt. Und dieses Grenzland liegt halt am Grenzfluss Valura. Und das Besondere daran ist halt, dass zwischen Prestigien und Nordrien, obwohl es einen Frieden gibt, immer noch sehr starke Spannungen herrschen. Und daher braucht es halt auch sehr viele Abenteurer in diesem Gebiet, denn beide Länder haben sich dazu verpflichtet, keine stehenden Armeen direkt an der Grenze zu postieren. Was bedeutet, dass es nur ab und zu mal eine Stadtwache gibt so oder ein paar Fußsoldaten und das war's. Was natürlich ein super, super Ort ist, A, um Dinge oder Menschen oder andere Kreaturen zu schmuggeln. Oder natürlich für Monster, die dort unbehelligt sich fortpflanzen können und sich dort einnisten können. Also der ideale Breeding Ground eigentlich für kleine Abenteurergruppen. Und in dieses Universum oder in diese Szenerie haben wir uns reinbegeben. Es gab schon sehr heftige Spannungen zwischen diesen beiden Reichen. Noch ist aber alles friedlich. Und in diesem Bereich fällt auch Osbert Way, der sich da halt eine Goblin-Invasion anschauen sollte oder mehrere Überfälle von gewissen Goblins. Und aus diesem Grund bist du auch in dieses Dorf reingekommen und hast dann deine Gruppe kennengelernt mit deinem Assistenten Dicky. Du bist halt der Vertreter der nordrischen Armee. Und ja, zu zweit untersucht ihr praktisch diesen Vorfall der Goblins, die dort vor Ort sind, um einschätzen zu können, ist das wirklich etwas, wo sich die nordrische Armee drum kümmern müsste oder könnte man zur Not auch ein paar Abenteurer hinschicken. Nämlich große Truppenbewegungen bedeuten immer auch, dass das diplomatisch immer sehr schwierig ist. Und ja, ich glaube, das war jetzt schon komplexer und detaillierter, als ich sein wollte und hat vielleicht schon Leute abgeschreckt. Aber das ist so, dass die grobe Situation auf Makroebene, in der wir uns gerade befinden.
Das fand ich zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, ob, ich meine, ich werde jetzt nicht viel spoilen, aber hier und da so Elemente aus den einzelnen Folgen werde ich jetzt schon mal inhaltlich droppen. Ihr könnt das gerne alles noch gucken. Also die Folgen sind immer so um eine Stunde, ein bisschen drüber lang. Und es ist halt wirklich Pen and Paper, Roleplay und eine Story, die wir da langsam verfolgen. Das wird euch jetzt nichts wegnehmen, wenn ich hier mal so zwei, drei Sachen an.
Nee, ganz und gar nicht. Es lebt viel von der Performance und von den Situationen und so weiter und so fort.
Und was ich halt sehr schön daran fand, ist, oder was so, sagen wir mal, auch so eine kleine Challenge für mich war als jemand, der super schlecht darin ist, sich schriftliche Notizen zu machen, super schlecht darin ist, sich Dinge zu merken, selbst Kurzgedächtnissachen, und nicht so, auch damit verbunden, nicht so super darin ist, sich zu merken, wie man jetzt gewisse Dinge tut. Also zum Beispiel, ich vergesse konstant, was meine Feeds sind.
Dabei hast du jetzt nur einen Feed.
Naja, jetzt habe ich ja noch einen zweiten.
Ich glaube, du verwechselst Feed mit Fähigkeiten einfach, also deiner Klassenfähigkeit, kann das sein?
Ja, oder die Kombination aus dem, aber ja, halt so ja, diese
Schlauscheißer hier, sorry.
Ja. was bei, das ist ja auch eine Spalte auf dem Sheet, wo das alles drin steht.
True.
Ja, aber ich vergesse halt regelmäßig, was ich halt eigentlich alles machen kann, und ziehe dann einfach nur meinen Bogen und schieß. Und da habe ich auch die ersten, ich glaube, 6 Runden einfach immer vergessen, noch meinen Bonus drauf zu rechnen, der, glaube ich, nochmal +2 war oder so. Und
Osbert Way braucht keinen Bonus, um zu gewinnen.
Ja.
Mir ist auch gerade aufgefallen, das heißt Klugscheißer und nicht Schlauscheißer, hoppla.
Hast du Schlauscheißer gesagt?
Ja, ich habe Schlauscheißer gesagt. Oh Gott.
Naja, und jedenfalls dann jemanden zu spielen, der halt eigentlich super akribisch ist, war schon ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich dann noch so ein bisschen das mit reingezogen, dass er halt akribisch sein will, aber halt nicht unbedingt ist und deswegen seinen Assistenten dabei hat, damit der eben dafür sorgt, dass eben Notizen gemacht werden. Wir haben dann irgendwann auch eingeführt, dass er eine richtig beschissene Handschrift hat, eine richtig schlimme Sauklaue, die keiner lesen kann.
Das habe ich sofort eingeführt.
Ja.
Ja, ich glaube, ich lasse es lieber ausspielen, aber ich hätte sonst auch noch eine. Wobei Ben hört das Ding hier nicht, ne? Weil Ben hat sich das ja schon mal angeschaut. Du könntest es wissen, theoretisch, und ich bezweifle auch, dass Kai und Vera sich das anhören. Seine Sauklaue, beziehungsweise seine Geschwindigkeit, rührt daher, dass Dicky Stenografie beherrscht.
Achso, ich meinte, Osbert hat eine riesige Sauklaue.
Oh, aber, ja, aber Dicky tatsächlich ja auch. Also Arwen hatte ja schon mal versucht, irgendwie sich Notizen anzuschauen und konnte er nicht lesen, weil Dicky tatsächlich stenografiert, was auch erklären würde, warum er immer so schnell seine Notizen fertig hat.
Ja, sehr gut. Ja, aber das ist halt auch so, das sind aber auch so Elemente, wo ich halt, wo wir halt auch immer voneinander oft spielen, wo ich halt merke, okay, ich muss jetzt hier eine kleine Anpassung machen, weil ich kann jetzt nicht das so akribisch ausspielen, wie ich das ursprünglich hätte machen wollen, einfach weil das gerade nicht passt. So. Da sind halt dann auch so Elemente dabei, dass ich eh immer das Problem habe, man merkt das vielleicht auch hier an dem Podcast, aber auch in meinen Videos, wenn ich mit anderen Leuten das zusammen mache, ich habe ganz oft so viel Enthusiasmus für eine Sache, dass ich dann vergesse, dass andere Leute auch mal zu Wort kommen sollen. Gerade bei so Entertainment-Sachen. Und das ist halt bei uns dann, ich will dann halt so ein bisschen mit Dicky einfach rumalbern und ein paar lustige Sachen machen und dann geht das plötzlich 15 Minuten und die anderen sitzen nur da und gucken zu. Und das ist ein bisschen schwierig für mich.
Würdest du sagen, du machst das auch bei Podcasts so?
Ja, Deswegen habe ich dich gerade auch einfach komplett, ich habe das Mikrofon extra weggeschoben von mir, als du über
auf Mute gedrückt, aber eigentlich die ganze Zeit immer durchkommentiert.
Ja, ich habe dich die ganze Zeit unterbrochen.
Sehr nett von dir.
Ja, also das ist generell ein Problem von mir und ich habe dann halt versucht, das auch so ein, sagen wir mal, nicht versucht, ich muss es nicht versuchen, das mit bei Osprey Way reinzubringen, weil es passiert automatisch. Aber ja, ich versuche, mich da auch so ein bisschen zu zügeln manchmal, aber es macht halt auch einfach zu viel Spaß, diese Figur zu spielen. Aber es, wir haben auch schon intern den Joke, dass halt Dickie und Osprey die Main Character sind.
Genau. Also ich versuche dich dann auch immer in einem passenden Augenblick abzuschneiden, wo ich dann einfach vielleicht nochmal in die andere Szene rüberblicke so, weil es ist gerade auch so eine Herausforderung als Dungeon Master, man kennt es glaube ich, wenn man öfter mit vielen Gruppen gespielt hat. Es gibt einmal die Leute, die halt wie du sehr forsch sind, sehr viel machen wollen auch und sehr viel Screentime haben. Du musst aber natürlich auch ermöglichen, dass Leute, die ein bisschen introvertierter und ruhiger sind, so wie Kai oder Vera halt, sich auch wohlfühlen in diesem Setting, um halt auch ihre Szenen und Momente zu haben, so, ne, die sie mittlerweile auch dann schon hatten, so. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man als Dungeon Master auch immer drauf gucken muss, dass man niemanden zu kurz kommen lässt bei sowas und auch die Storylines der Charaktere ein bisschen verfolgt. Ich glaube, jetzt gerade ist es sehr noch beschnuppern, beziehungsweise teilweise auch ein bisschen Osbert-lastig, weil es halt sehr stark zu deiner Storyline passt, aber ich denke, in Zukunft werden wir auch noch uns in die Storylines der anderen Spieler begeben und da stärker reingucken, dass da auch mehr Momente entstehen.
Das ist halt auch so ein bisschen, was mir aufgefallen ist mit dieser ganzen Goblin-Geschichte, weswegen ich jetzt vor 2-3 Folgen auch dann meinte, naja, nee, wir gehen jetzt zurück zu, das ist eigentlich passt überhaupt nicht. Mein ganzer Auftrag war, zu gucken, was los ist. Mein Auftrag ist nicht, dahin zu gehen und eine komplette Goblin-Armee auszulöschen. So. und deswegen habe ich dann plötzlich auch meine Meinung geändert, weil ursprünglich war ich auch so wie Ben dafür, ja, rein, wir machen das jetzt platt. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und es ist mir aufgefallen, so, nee, ja, eigentlich, also so das Richtige, was jetzt der Repräsentant der Armee machen würde, dessen Auftrag ist, zu gucken, was mit den Goblins los ist, ist, sich zu melden auch mal nach so einer Woche. Und da wir das nicht per Brieftaube oder Rabe machen konnten, wo ich das machen wollte, habe ich dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt zurück. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so, da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich so gegen alle gegen den Plan, gegen die Dynamik von allen schieße. Weswegen ich dann auch noch ganz kurz zurückgerudert bin und gesagt habe, na okay, wir würfeln jetzt aus und entscheiden dann das nach dem höchsten Würfelprinzip, nach der höchsten Würfelzahl. Was dummerweise dann doch ich war.
Also es wäre natürlich auch eine Option gewesen, hätte sich eure Gruppe einfach getrennt und unsere anderen dreien wären in die Höhle gegangen. Aber ich glaube, das hätte dann teilweise auch dazu geführt, dass du sehr viele Einzelszenen mit Dickie hättest, so, was jetzt auch nicht weiter schlimm wäre. Also grundsätzlich lasse ich sowas auch zu, ne? Also ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan zu Railroaden. Also Railroaden da, wo es sein muss, aber wirklich auch nicht mehr. Und ansonsten habt ihr da auch sehr viel Freiheit, ne? Also von daher ihr hättet alles Mögliche machen können. Ihr hättet euch entscheiden können, wieder nach Grenzwinkel zu gehen. Ihr hättet euch, wie ihr es jetzt auch getan habt, entscheiden können, nach Gratewohl zu gehen, in die Höhle reinzugehen oder auch diese Zwergenstadt, die in der Nähe ist, diese Ruinen einer Zwergenstadt, sollte ich sagen, auszukundschaften. Ne? Also das wäre alles für mich viable gewesen, ne? Oder euch einfach zu sagen, okay, lass mal jetzt einfach noch mal 3 Tage nur im Wald wohnen oder so, ne? Also macht halt, ne? Hauptsache es macht euch Spaß.
Ja, das ist halt, glaube ich, das, das hatte ich dann auch mal off-camera mit den anderen auch angebracht ist. Wir haben in den ersten Folgen immer sehr viel darauf Energie gelenkt, als Spieler gleichzeitig darüber nachzudenken, ob es unterhaltsam für die Zuschauer ist und wie man das schneiden kann. Und ich glaube, es ist gut, also dass wir in den letzten 2 Aufnahmen das jetzt ein bisschen abgelegt haben und mehr in die Richtung gegangen sind, zu sagen, okay, wir spielen jetzt einfach und der Schnitt kümmert sich dann um den Schnitt. So.
Genau, also das Problem ist halt, dass Leute, die mitspielen, sich um den Schnitt kümmern, ne? Also die denken dann immer, oh nein, wie schneide ich das denn am Ende zusammen? Aber das sollte vielleicht auch nicht so das Maß aller Dinge sein, sondern wirklich halt der einfach nur Ich glaube, die beste Runde zum Zuschauen passiert dann, wenn du einfach die Runde spielst, wie du sie spielen möchtest.
Ja.
Und du merkst, dass die Leute, die es spielen, halt Spaß daran haben. So, das ist, ja, glaube ich, die ganze Magie darum.
Das ist,
glaube
ich, das Wichtigste, ja. Und das Ding ist ja auch, D&D ist, auch wenn das jetzt immer populärer wird, es ist immer noch ein sehr spezielles Ding. Also damit wirst du jetzt nicht die große, breite Masse standardmäßig immer erwischen. Vor allem nicht mit der Menge. Also wenn ich jetzt allein sehe, in Deutschland ploppt jede Woche eine neue D&D-YouTube-Gruppe auf,
ja,
habe ich das Gefühl.
Also wir sind da eine von vielen, glaube ich,
genau,
tatsächlich. Also du hast ja auch gerade schon Dice Actors angesprochen, dann gibt es ja auch noch Orkenspalter. Vera hat ja auch noch manchmal so Side-Projects, wo sie ein bisschen D&D-Zone.
Und das sind die Großen. Also ich habe jetzt schon ganz oft Sachen empfohlen bekommen, die haben so 40 Views. Aber sind bei Folge 8 so und machen das halt auch so. Und es gibt halt so viel. Und ich glaube, dass insgesamt gerade im deutschsprachigen Raum das auch nicht, das wird niemals ein Millionenpublikum werden. Aber, oder nur unter ganz bestimmten Umständen. Aber ich finde es, worauf wollte ich hinaus?
Ich weiß es nicht. Also meinst du gerade D&D oder Pen and Paper an sich? Weil ich glaube, die Beans haben das auf jeden Fall mit Pen and Paper allgemein schon wohl geschafft.
Ja, aber selbst die Beans haben auf den Pen and Paper Folgen jetzt nicht extrem viele Aufrufe im Verhältnis zu anderem Unterhaltungskontent. Also selbst wenn ich jetzt Beards eingebe, was glaube ich eins der erfolgreichsten Sachen bei ihnen war, oder eben auch Tears, da haben die Folgen, wie viel Views, gehe ich mal kurz drauf, die haben, oh Gott, okay, ja gut, doch. Die erste
Morten,
Folge Beards hat 1 Million auf.
Ja, also okay. Morten Männer hat, glaube ich, auch irgendwie zusammengenommen ein paar Millionchen. So, ne?
Aber das ist halt schon, das ist halt, glaube ich, aber schon eine Ausnahme. Also so, wenn du jetzt so wirklich reine Paper-Sachen anguckst. Und die Beans haben ja natürlich noch, ne, die, von Giga und Game One und so, die haben natürlich auch noch eine Zuschauerschaft, die vielleicht ein bisschen breiter gefächert ist, die dann einfach vor allem wegen den Leuten da zuschauen. Aber ja, wie gesagt, ich finde halt so bei dem, was wir halt machen, wir dürfen auch nicht, genau, darauf wollte ich hinaus, wir dürfen, glaube ich, uns auch nicht zu sehr davon catchen lassen, dass wir vielleicht denken dann, okay, nein, wir müssen das jetzt an die TikTok-Generation anpassen, die Leute mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne oder sowas, weil es sind halt eine Stunde plus Folgen. Und das würde es
wobei wir auch natürlich TikTok und Shorts machen, ne? Will ich mal anmerken,
genau,
hier.
Genau. Und das, aber das ist halt so der Punkt. Das sind halt so die Ausschnitte davon, die Leute dann locken. Aber jemand, der nur diese Aufmerksamkeitsspanne hat, wird niemals eine ganze Folge von einem Pen and Paper Ding durchhalten.
Ja.
So, egal welches Pen and Paper das ist, egal wer das ist, selbst bei Dimension 20 und was weiß ich.
Ja, also ich guck's ja selber sehr, sehr viel. Also ich habe mir wirklich die, oder nicht alle, aber ziemlich den Großteil der Vox Machina-Kampagne angesehen, die ja, glaube ich, 115, 116 Folgen, 3-4 Stunden hat oder so.
Ja.
Und da bist du natürlich dann auch irgendwann versucht, so ein paar Folgen zu skippen, mal irgendwas schneller laufen zu lassen. Passt natürlich auch nicht immer auf so. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Commitment und deswegen wurde ich ja auch schon mal angesprochen. Liebe Grüße gehen raus an Raffi, der gesagt hat, ey, ich würde mir das super gerne anschauen, aber eigentlich höre ich mir das eher an. Könntet ihr daraus nicht einen Podcast machen? Wir haben dann genau in dem Moment Ben Bescheid gesagt, ey, können wir eigentlich das Ding auf Spotify bringen? Und er so, ja klar, wird gemacht. Jetzt bringen wir es bald auf Spotify. So, ne? Also weil die Leute es sich, glaube ich, auch primär auch mal gerne einfach nur anhören, anstatt die ganze Zeit auch nur zuzusehen, wenn sie andere Dinge tun.
Ich kann mir auch vorstellen, Leute machen das abends doch so an und schlafen dazu ein und sowas. Also das denke ich schon. Actually, ist das schon da? Haben wir schon eine Folge hochgeladen?
Lass mich mal auf Spotify gucken, ob das schon existiert. Aber wenn nicht, ich habe es letzte Mal, glaube ich, in der Unmod angekündigt. Also es wird, glaube ich.
Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube.
Ey, dann dürft ihr euch bald darauf freuen, dass ihr unsere coolen Folgen auf Spotify hören könnt.
Ja.
Also direkt hier auf der Plattform bleiben, ne? Diesen Podcast jetzt zu Ende hören und dann einfach mal bei Quest reinhören.
Also ich habe hier gerade was gesehen. Quest. Es ist halt doof, dass Quest auch einfach so ein Wort ist, was 1000 Leute benutzen. Und es gibt natürlich auch einen Podcast, der Quest heißt. Und es gibt Questcast. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, wie Ben das
gerade
hat.
Der Link kommt bestimmt in die Beschreibung oder
genau,
so von diesem Podcast hier rein, damit ihr nicht aus Versehen auf
den
falsche Quest stößt. Und dann ist das was ganz anderes.
ich glaube, es ist wirklich nur eine Frage, ob Ben schon die Zeit und Muße hatte, das hochzuladen.
Ich glaube fast nicht. Ich frage ihn noch mal nach diesem Ding hier.
Naja, aber ja, ich glaube, das ist halt eher so, diese Langformat-Sachen, da darf man eben auch nicht vergessen, dass man eben eine ganz andere Audience auch eben anspricht. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und wenn wir das halt aufnehmen, haben wir jetzt am Anfang vor allem immer das Problem gehabt, dass wir dann versucht haben, wie kann man das schneiden, wie können wir das kürzen, ne. Und ich glaube, das beeinflusst aber manchmal auch einfach unser Spielverhalten.
Ja,
absolut. Dass wir halt sagen, okay, wir müssen das jetzt schnell hinter uns bringen, so. Und das ist, glaube ich, aber für die Gesamtdynamik ein bisschen schade, weil ich glaube, wir könnten deutlich mehr Sachen noch so machen, wenn wir uns da ein bisschen relaxen. Aber das entwickelt sich ja auch über die Zeit.
Genau, also wir sind ja erst 10 Folgen drin. Das Ganze ist ein riesiges Experiment eigentlich so, ne? Und dafür machen wir es, glaube ich, schon ganz gut. Also auch bei den Folgen, wo ich in der Aufnahme das Gefühl hatte, nee, das war heute nicht so eine starke Folge, fand ich, wurde es so geschnitten, dass es am Ende doch noch sehr unterhaltsam war. Und ich habe mir selber die Folgen alle sehr gerne angeguckt. Einfach nur natürlich, weil ich mich gerne reden höre und sehe. Aber auch abseits davon ist es, glaube ich, sehr spannend. Und ja, ich finde, glaube ich, das finden viele andere Leute auch. Wobei ich sagen muss so, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der die ganze Zeit nur auf Views guckt so, ne? Und sollte man auch nicht machen, weil wir das primär aus Gründen des Spaßhabens und des Zeitvertreibs und einfach der Lust am Spiel machen. Aber die Folgen, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben, wo ich selber gedacht habe, so, boah, die waren echt der Burner, die haben tatsächlich auf YouTube die wenigsten Klickzahlen so, ne? Also es ist wirklich gar nicht so daran zu messen, oft so, was man macht. Man muss es, glaube ich, einfach nur konstant machen und ja.
Du, das Ding ist generell bei YouTube, um da jetzt kurz mal abzuschweifen von dem Thema, generell bei YouTube, die Klickzahl wird ja erstmal nur dadurch entschieden, wie ist der Titel und das Thumbnail. Deswegen hatte ich neulich auch gemeint, wir müssen die Thumbnail jetzt ein bisschen ändern. Weil damit kriegst du ja die Leute. Also das ist ja der Punkt so, die haben ja keine Ahnung, was in dem 1-Stunde-11-Minuten-Video passiert.
True.
So, die haben ja keine Ahnung, ob das Spaß macht oder nicht Spaß macht. Die sehen einfach nur ein Bild und wenn das halt ein Thumbnail ist, was halt irgendwie das reicht schon, wenn es cheap aussieht oder wenn es halt nicht den richtigen Effekt hat oder zu wirr, zu chaotisch ist, dann spricht es die halt nicht an und dann klicken sie nicht drauf. Und ich glaube, das ist halt so, auch gerade weil wir gerade erst damit anfangen und noch keine so starke Core-Audience haben, die immer draufklicken, also haben wir schon, aber das sind halt ein paar hundert und nicht ein paar tausend, haben wir halt den Unterschied zwischen 5000 Views und was ist das Niedrigste, was wir gerade haben, so 500 Views.
Ja.
Ich glaube, das ist halt der große Switch, den wir halt noch irgendwie dann noch mal vielleicht später machen müssen, dass wir alle Thumbnails noch mal überarbeiten und noch mal wirklich einen eigenen Style finden, der halt definitiv zu erkennen ist und definitiv die Leute anspricht, die Bock auf D&D-Zeug haben.
Was ich aber auch sehr cool finde, und darauf wollte ich hinaus, du hast gerade schon einmal mit der Core-Audience angesprochen, was mich dann immer freut, ist einmal nicht nur die Däumchen nach oben, sondern auch die Kommentare, die wir darunter finden, weil die teilweise wahnsinnig positiv sind. So. Also ich freue mich da wirklich immer extrem drüber, wenn wir positives Feedback bekommen. Natürlich aber auch Feedback mit Verbesserungsvorschlägen. Aber wenn das einfach nur positiv ist, finde ich es noch ein bisschen geiler. Das freut mich einfach. Also letztens war da auch irgendwie ein Kommentar, dass jemand sich Quest angeschaut hatte. Dann ist die Person zu ihrem Dad gegangen und hat gefragt, hey, hast du schon mal von Dungeons & Dragons gehört? So? Und der Dad dann einfach so, ja, ich habe das früher in meiner Jugend nur gespielt und jetzt hat die Familie angefangen, wieder Dungeons & Dragons zu spielen. So, ne? Und das ist so eigentlich mit das schönste Feedback, was man so an dem ganzen Projekt kriegen kann, finde ich so, ne? Dass andere Leute auch einfach Bock haben, jetzt nicht nur unbedingt Dungeons & Dragons zu spielen, also es gibt auch viele coole andere Systeme, wie Call of Cthulhu, es gibt Kids on Bikes, es gibt Dread, es gibt 1 Million wahrscheinlich. Aber ich finde es einfach cool, dieses Hobby weiterzutragen, ne? Und diese Lust am zusammen eine Geschichte erzählen. Also ganz am Anfang hast du auch gesagt, ich will einfach nur der Allerbeste sein und das ist kein echter Podcast hier so, ne? Ich will einfach nur Infos rauslocken. Aber das ist, glaube ich, auch das große Ding bei Pen and Paper. Es geht nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern einfach darum, eine gute Zeit zu haben. Und die Runden machen am meisten Spaß, wenn du dich darauf einstellst, auch mal verlieren zu können, ne? Dass du eine Niederlage, einen schlechten Würfelwurf in eine coole Story verwandelst.
Ja, und das kannst du dir auch gleich mal auf den Plan schreiben, denn es wird ein Weihnachtsspecial geben. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das wirklich so abgesprochen hatten, aber ich meine, es kommt dann um die Weihnachtsfeiertage raus. Ich glaube, am 25. wollten wir es ausbringen.
Ich glaube, am 24., aber das klären wir noch mal.
Ich glaube, wir hatten gesagt, nicht am 24., weil da die Leute die Zeit mit der Familie verbringen und am 25. dann auskatern vom Fressen und das dann da gucken. Aber mal schauen, irgendwann in den Weihnachtsfeiertagen wird das kommen. Und zwar wird das ein von mir gegamemastertes One-Shot-Abenteuer sein, was auch mit ein bisschen anderem Würfelsystem arbeitet. Und da geht es dann um eine Weihnachtsgeschichte in dieser Welt, die Simon da erfunden hat, wo ich mich dann ein bisschen austoben darf. Aber es ist immer noch eine fabelartige Weihnachtsgeschichte, die quasi nicht wirklich die Storyline verändert von dem ganz großen Ganzen, sondern es ist ein One-Shot, den wir spielen. Und zwar, so viel kann ich glaube ich schon verraten, geht es rund um Gerry die Gans, Lawrence das Schaf und noch zwei weitere Lebewesen, die wir noch nicht festgelegt haben, die aber auch Tiere sein werden. Es wird ein Abenteuer, ein Weihnachtsabenteuer mit Tiercharakteren.
Das ist ja mega stark. Warum höre ich da jetzt erst zum ersten Mal davon? Ja. Hätte ich doch nur vorher schon dein Patreon abonniert.
Ja, siehst du.
Jetzt muss ich wirklich bis zum 15. Dezember warten, um diese Info zu bekommen. Die Aufnahme war schon.
Mensch. Sowas.
Ja.
Ja, aber da freue ich mich ganz doll drauf und ich hoffe, da kommen dann vielleicht auch noch mal zwei, drei Leute mehr noch mit dazu, einfach weil ich noch mehr Redeanteil habe und sie mich so geil finden.
Oh Gott.
Da freue ich mich ganz doll drauf, weil das Video werde ich auch selber schneiden und alles, also da werde ich sehr viel Arbeit reinstecken. Ich habe schon eine sehr schöne Idee, einen sehr schönen Plan, sage ich mal, in welche Richtung es geht und was euer Ziel wird. Die Frage ist, ob ihr das dann auch verfolgt. Ich bin sehr gespannt, wie du als Lawrence das Schaf dann dich da so schlägst.
Ich werde als allererstes in den scheiß Lebensmittelladen gehen und den Ladenbesitzer drohen, dass er mir sofort die Lösung des Abenteuers gibt, sonst bringe ich ihn um.
so ein wild gewordenes Schaf. Aber wirst du dann auch die ganze Zeit Lawrence Akzent haben?
Na klar, werde ich Lawrence die ganze Zeit dann sprechen, wie wir ihn schon kennengelernt haben auch.
Das ist sehr gut. Ich bin gespannt, wie die anderen noch sich dann quasi verhalten werden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen. Ende dieses Monats für die Leute, die es jetzt quasi öffentlich hören, für alle anderen in einem Monat wird es dieses Special auf dem Kanal Quest geben auf YouTube. Quest also D&D. Geht da gerne mal vorbei. @QuestD&D ist der Handle. Geht da gerne hin, abonniert den Kanal und schaut euch die bisherigen Folgen an, damit ihr die Welt so ein bisschen kennenlernt und wisst, wer vor allem Osbert Way ist. Das ist auch der wichtigste Charakter. Die anderen müsst ihr gar nicht kennenlernen, das ist gar nicht so wichtig. Wir können ja auch mal so einen Highlight-Cut eigentlich machen, wo nur alles drin ist, was ich sage und nichts anderes.
Dann sind wir, glaube ich, von der jetzigen Runtime von etwa 9 bis 10 Stunden auf 6 bis 8 Stunden.
Ja, ich glaube auch. Ja, ja, also wenn ihr sehr viel mehr Content von mir sehen wollt, dann abonniert jetzt Quest D&D. danke Simon. Willst du noch irgendwas loswerden?
Ich möchte unsere Bande noch einmal grüßen und zwar Vera, Kai und Ben natürlich, aber auch die Leute hinter der Kamera, die dort alles ermöglichen und die Regie bedienen und so weiter und so fort und Assets bauen und uns immer gute Laune machen. Und zwar sind das Scotty, der Produktionshund und Nick, der Bruder von Ben, der die ganze Technik macht und auch ein absolut Banger-Typ ist.
Ja, man darf auch nicht vergessen, das ist auch sehr Ich meine, wir hätten auch einen D&D-Kanal irgendwie in einem etwas zu engen Wohnzimmer mit schlechtem Licht starten können. Aber Ben hat einfach rausgehauen und hat da ein richtiges Set, eine Taverne gebaut. Nicht komplett allein, aber quasi fast. Und er hat da wirklich eine schöne Umgebung
geschaffen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, er hat kurz nach dem 4. Mai mit diesem Hobby angefangen und dann ein paar Wochen später entschieden, ach, weißt du was, ich baue einfach einen Teil des Studios jetzt für Dungeons & Dragons um und hat das einfach gemacht.
Und ich mache einen Dungeons & Dragons Kanal und ich kaufe jetzt ganz viele Lampen und Kameras und Sets und
lass mal machen.
Figuren. Also ja. Deswegen schaut auf jeden Fall mal rein. Da ist sehr viel Zeit und Geld und Arbeit schon reingeflossen. Nicht von mir. Von Ben. wir freuen uns natürlich, wenn ihr liebe Kommentare da lasst. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Podcast am 15. oder tatsächlich schon, warte, jetzt muss ich auf den Kalender gucken, für die Patrons und Kanalmitglieder ist der nächste Podcast schon am 8. online. Das heißt, folgt hier, ich weiß gar nicht, ob das, ich muss mich mal mit Podcast vielleicht mehr auseinandersetzen.
Folgt dem Podcast. Na, völlig überbewertet, wenn du Podcast machst.
Ja.
Gibt es eine KI für vielleicht, die das für dich tut?
Bestimmt, ja. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, rein gehauen.